Ja, sechs Tage, sechs Sonntage, die sich thematisch mit Psalm 23 beschäftigen. Psalmen sind uralte Lieder aus der Bibel und die sind nummeriert, durchnummeriert von 1 bis 150. Und der 23. Psalm, das ist mit Sicherheit mit Abstand der bekannteste von allen. Aber wie das so ist mit bekannten Dingen, die hört man, die liest man, und irgendwie rauscht das so alles durch einen durch, dann ist es ganz gut, auch einmal ganz genau noch einmal hinzuhören und sich damit zu beschäftigen. Es gibt sehr unterschiedliche Psalmen. Wir finden in der Bibel zum Beispiel Wallfahrtslieder. Wir finden auch Klagepsalmen. Der Psalm 23 ist weder das eine noch das andere. Es ist ein Anti-Stress-Psalm. Psalm 23 ist ein Anti-Stress-Psalm. Der Gestresste soll wissen, du bist nicht allein. Du hast einen guten Hirten. Diesem guten Hirten kannst du dich anvertrauen. Du bist eingeladen, dich diesem guten Hirten anzuvertrauen. Ein Hirte, was ist ein Hirte? Ein Hirte ist zunächst einmal da. Er ist präsent. Das ist schon mal ganz toll. Ein Hirte versorgt, also zermartert dir nicht das Hirn in schlaflosen Nächten, was am nächsten Tag alles kommen wird. Er versorgt. Der Hirte beschützt auch. Der Hirte führt und leitet. Natürlich sind wir alles keine Schafe, wenn ich hier so in die Runde gucke, ich entdecke kein einziges. Alles Menschen hier, aber auch für uns ist das Leben wie ein Weg, wie für Schafe. Schafe sind ja immer unterwegs. Wir sind auch unterwegs. Unser Leben hat einen Anfang und ein Ziel. Unser Ziel ist bei Gott in der Ewigkeit. Wir wollen einmal bei Gott im Himmel sein. Und dazwischen, da sind wir immer auf der Suche so, dass wir gut durchkommen. Dass wir auch immer, wenn es nötig ist, die Raststelle nicht verpassen. Die brauchen wir ja. Wir brauchen Raststellen in unserem Leben. Und dieser Weg ist auch nicht wie die Autobahn nach Basel. Das ist ganz einfach, von hier nach Basel zu kommen. Man braucht nur auf die A5 raus und immer geradeaus. Nein. Unser Leben ist wie der Weg nach Oberschön-Mattenwag. Also ständig abbiegen und aufpassen, dass man die Ausfahrt nicht verpasst. Und manchmal denkt man, oh, hier wird der Weg so schmal, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? So ist es im Leben. Da gabelt sich der Weg und wir müssen uns entscheiden. Manchmal ist es neblig und ohne Sicht und wir sehen nur 50 Meter vielleicht. Wir gehen diesen Weg zum allerersten Mal. Also keine Routine. Das ist ganz schön schwer. Werden wir ankommen? Finden wir die Raststellen? Entscheiden wir uns immer für den richtigen Weg? Was ist, wenn wir die Orientierung verlieren? Das verursacht Stress. Und ich will was sagen, wir werden immer ein gewisses Maß an Stress haben bei Entscheidungen. Es wird immer ein gewisses Maß an Stress geben, aber dieses Übermaß an Stress, das uns manchmal befällt, ist nicht nötig. Und der Psalm 23 bringt uns auf die richtige Spur. Hören wir Psalm 23, Vers 3, speziell zu dieser Art Stress. David hält zwei Dinge über den guten Hirten fest. Erstens, er erquickt meine Seele. Und zweitens, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das sind zwei Statements, zwei wichtige Feststellungen. Ich kann mich erinnern, vor gut 20 Jahren habe ich so eine Art Praktikum gemacht in der Zeltmission. Und da war ein Kinderprogramm dabei, das hieß Regenbogenstraße, viele von euch kennen das. Und da ging es genau um diesen Lernvers. Er erquickt meine Seele. Das war der Lernvers. Ich weiß nicht, wer schon mal diese Einheit, sind vielleicht welche unter uns, die genau das mal mitgemacht haben. Weiß ich nicht. Doch nicht? Nee. Also, Erquicken, was ist erquicken, war da die Frage. Das sind ja kleine Kinder. Die Zottellotte, die fragte, erquicken, was ist das denn? Ja, zu Deutsch, was kann man sagen, was ist erquicken? Was ist das? Idee, erfrischen. Ja, boah, also wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, es ist knalleheiß, man fährt also da durch die Gegend und dann kommt man an einem Bach vorbei, da ist ganz kühles Wasser. Und dann dieses kühle Wasser so über den Kopf laufen lassen, das ist erquickend. Und dann habe ich mal meine Bibel zur Hand genommen und habe mal geguckt, was da eigentlich steht an dieser Stelle und bin ganz überrascht gewesen, denn eigentlich das Wort an dieser Stelle heißt wieder zurückbringen. Wieder zurückbringen. Und wenn man das dann einsetzt, dann heißt die erste Feststellung, er bringt meine Seele wieder zurück. Wie passen Aussage 1 und Aussage 2 zusammen? Aussage 2 ist ja ganz klar. Ein Hirte, der Herde vorangeht und die Herde, die hat's gut, weil er kennt den Weg und er weiß, wo die guten Weideplätze liegen. Und das ist eine tolle Sache. Aber dann machen Schafe das, was sie immer wieder machen. Sie trödeln, sie vergucken sich in die gelbe Blume am Straßenrand und verlieren den Anschluss und dann verlaufen sie sich in der Wildnis. Und dann kommt Aussage 1 ins Spiel. Der gute Hirte merkt das, wenn die Herde nicht mehr so ganz vollzählig ist und wenn ein Schaf fehlt. Der gute Hirte sagt dann nicht, ein Schafverlust, 99 gerettet, gute Quote, damit kann ich leben. Der gute Hirte geht dem einen Schaf nach. Er findet es und sammelt es wieder ein. Er bringt es zum Ausgangspunkt wieder zurück, da wo die anderen Schafe schon sind. So erquickt der gute Hirte unsere Seele. Und dann geht es weiter auf rechter Straße. Das ist hier gemeint mit erquicken. Was das mit uns zu tun hat, wie hilft uns das? Ich denke, eine ganze Menge. Eines der beliebtesten Themen im Jugendkreis, weiß ich nicht, wie es aktuell so ist, was immer wiederkehrt, aber bei uns, wo wir sicher gehen konnten, da haben wir die Aufmerksamkeit, ist die Frage, wie erkennen wir den Willen Gottes? Wie erkennen wir den Willen Gottes? Da haben wir alle aufgepasst, weil wir waren ja so in so einer Phase damals, wo viele Entscheidungen anlagen. Auch jetzt wieder. Manche beschäftigen sich mit Abitur. Und dann ist die Frage, was kommt danach? Mit dem Abitur kann man eine Menge machen. Man kann studieren, man kann vielleicht ein Jahr zunächst einmal im Ausland verbringen, vielleicht ein freiwilliges soziales Jahr machen und. Viele Entscheidungen, die in dieser Lebensphase anstehen. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Wir wollen ja so gerne den richtigen Weg gehen. Wir wollen uns auf jeden Fall richtig entscheiden. Wer weiß, welche Folgen eine falsche Entscheidung haben könnte. Christen haben es an dieser Stelle einerseits besser als Heiden, andererseits haben sie es schwerer als Heiden. Für Christen endet der Weg nicht im Tod. Sie wissen, sie sind unterwegs nach Hause. Aber in einem Punkt haben sie ein bisschen mehr Stress als andere, weil für sie es auch immer wieder ja so ganz wichtig ist und darauf ankommt, wie finden wir den Weg, an dem Gott Freude hat. Wie mühsam. Da kommt so ein seltsames Bauchgefühl in mir hoch, denn in der Bibel lese ich sehr wenig von diesem Stress, den wir uns manchmal machen. Wo liegt der Fehler? Der Fehler liegt in der Idee, dass Gott mir etwas gegeben hat für mein Leben. Ich habe es euch mitgebracht. Kennt ihr das? Seit 6 Jahren ist das meine Freundin, die heißt Steffi. Ein Navi. Also wirklich, aber meine Frau ist nicht eifersüchtig, weil die steckt ja hier drin. Die Steffi, die ist also eine Stimme, die man eingeben kann hier bei meinem Handy. Also die Idee, Gott hat uns fürs Leben so eine Art Handy mitgegeben. Eine Umschreibung für, eine ganze Reihe geistlicher Prinzipien, die man kennen muss, die man anwenden muss, und dann finden wir schon den Weg. Allerdings sind es keine einfachen Prinzipien. Vieles hängt auch von mir ab, dass ich es richtig mache. Aber da muss ich sagen, Gott gibt mir mehr als ein Handy. Mehr als ein paar Prinzipien, die wir richtig anwenden müssen. Er gibt mir seine Gegenwart. Das ist viel besser als ein Handy. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Das ist besser als ein Handy, als ein Navi, Entschuldigung. Er kümmert sich um uns mitsamt meiner guten und weniger guten Entscheidung. Also ich stelle mir vor, ich habe das im Auto und ich habe ein Ziel eingegeben, bin unterwegs und ich komme von der Straße ab, überschlag mich 3-mal und liege dann irgendwo kopfüber im Feld. Was sagt die Steffi? Neue Berechnung im Gang. Aber mein guter Hirte, der kümmert sich um mich. Darum der erste Punkt, leg auch den frommen Entscheidungsstress ab. Die traurige Wahrheit ist ja, leider sind wir allesamt fehlbar. Leider lassen wir alle dann und wann den rechten Weg und manchmal verlieren wir uns auch. Ich habe getrödelt, ich habe den Anschluss verpasst, da geht es mir schlecht. Aber die größere, die bei weitem überragende Wahrheit ist, wir haben einen guten Hirten. Dem Navi ist es egal, ob wir ankommen. Aber dem guten Hirten ist es wichtig, dass wir ankommen. Ihm ist es sogar noch wichtiger, dass wir ankommen, als es uns selber wichtig ist. Er bringt uns Verfranzte wieder zurück. Ja, er erquickt unsere Seele. Jesus ist kein Navi, keine Maschine. Er ist der gute Hirte. Dein Weg ist ihm wichtig. Er geht dir nach. Er sagt nicht, Prinzip falsch angewendet, nur Pech gehabt. Sondern er sagt, wo bist du? Ich suche dich. Und er führt dich zum Ziel zurück. Jetzt, gerade in diesem Moment, ist er dabei, dich zu führen, wie er das ganze Leben lang dabei ist, dich zu führen. Im Psalm 32, Vers 8 steht, ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten. Über dir wacht mein Auge. Er ist mit uns unterwegs. Er ist ganz nah bei uns. Sonst wäre er nicht der gute Hirte. Sonst wäre er bloß ein Navi. Er zeigt uns nicht nur die richtige Richtung, er gibt uns auch Gemeinschaft mit ihm. Wir sind mit ihm gemeinsam unterwegs. Und seine Führung ist in der Gemeinschaft mit inbegriffen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, und es gilt ganz allgemein, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Also legt den Stress immer den einen, als ob das einzig und allein an der richtigen Anwendung von geistlichen Prinzipien liegt. Diesen Stress, den legst du mal ab und sagst danke, dass du mein guter Hirte bist. Danke, dass ich deine Stimme hören darf. Danke, dass ich dir folgen darf. Und danke, dass dir mein Weg wichtiger ist, als sogar als mir selber. Zweitens, ja, er kann. Er hat so viele Möglichkeiten. Möglichkeiten ohne Zahl. Er kann sich mit unserem guten Willen verbünden, kann uns Prinzipien geben und so weiter. Manchmal überspringt er sogar unsere Störrigkeit und Bockigkeit und schafft es, uns wieder zurückzubringen. Auch wenn wir sagen, ich habe keine Lust mehr und wir meckern rum in unserem Leben. Er hat Möglichkeiten ohne Zahl. Die Bibel zum Beispiel ist ein ganz besonderes Geschenk. Sie nimmt uns natürlich unsere einzelnen Entscheidungen meistens nicht ab. Aber immerhin können wir mit der Bibel ganz, ganz viele falsche Entscheidungen ausschließen. Das ist auch schon was. Dann gibt es unsere Lebenserfahrung, Lebensumstände, der Rat weiser Menschen, Träume, Eindrücke, Prophetien. Manche legen ein Vlies aus. Ich brauche jetzt nicht lang und breit erklären, wie das geht. Ich will nur mal aufzählen, es gibt so viele Möglichkeiten. Also ganz so wie ein Schaf sind wir doch nicht. Problem ist allerdings, all diese Dinge, diese Hilfsmittel sind in sich selbst oftmals nicht eindeutig. Zum Beispiel die Lebensumstände. Da gab es mal eine Frau, der hatte Gott das aufs Herz gelegt, geh nach China. Als Missionarin. Ja, sie ging dann zur Missionsgesellschaft und hat sich da vorgestellt. Und die haben ihr gesagt, gute Frau, du bist völlig unbegabt. Versuch, einen einigermaßen guten Job zu kriegen hier in England und dien dem Herrn, aber China kannst du vergessen. Da hätte sie sagen können, naja gut, das sind die Umstände, die Tür ist zu, also was soll's. Aber sie hatte wirklich ganz stark dieses Wissen, Gott will mich in China haben. Und dann hat sie sich auf eigene Faust auf den Weg gemacht nach China. Das heißt also, was ich damit sagen will, die Lebensumstände sind oftmals gar nicht so eindeutig. Die Tür ist zu. Was sagt aber die zue Tür? Sagt die, da können wir nicht durchgehen? Oder sagt die, die müssen wir eintreten? Uneindeutig. Zweites größeres Problem ist, wir sind natürlich alle nicht völlig frei von unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen. Weil wir unsere eigenen Wünsche, teilweise auch Ängste haben, schließen wir ganz viele Wegführungen Gottes aus für uns und sagen von vornherein, nee, also in diese Richtung geht es auf gar keinen Fall. Mein Navi hat eine ganz tolle Möglichkeit, wenn ich ein Ziel angebe, dann kann ich dem Navi mitteilen, ich möchte aber einen bestimmten Bereich nicht durchfahren. Es gibt Vermeidungsräume in diesem Navi. Und so machen wir es ja auch selber oft in unserem Leben. So ganz im Geheimen, bestimmte Bereiche, nee, das mache ich nicht, da will ich nicht hin. Gott darf mich führen, überall hin, aber er darf mich nicht nach Afrika senden. Oder ist nur ein Beispiel, oder andere Dinge. Die gute Nachricht und die größere Wahrheit ist, es ist Jesus wichtiger, uns zu führen, als dass wir uns von ihm führen lassen. Was er sich vorgenommen hat, das schafft er auch. Das bringt er zu Wege. Wir können ihn bitten, dass er uns all das gibt, was wir brauchen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Um Weisheit zu bekommen für unser Leben. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5 steht, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Diese Bitte um Weisheit schließt meiner Meinung nach auch ein, dass er uns offenbart, wo wir Vermeidungszonen haben, dass er unseren Willen so verändern kann auch, dass wir diese Vermeidungszonen aufheben und bereit werden, Gott überall hin zu folgen, in dem Wissen, das ist der gute Weg. Und genau hierhin führt mich dann auch der gute Hirte. Wir sind fehlbar, wir haben manchmal schräge Wünsche, wir haben die Tendenz, uns zu verhören, aber er will uns führen und er schafft es, er kann. Angst haben müssen wir nur in einem Fall, wenn wir von vornherein generell und auf gar keinen Fall uns von ihm führen lassen wollen. Dann sind wir aufgeschmissen. Im Übrigen dürfen wir wissen, er ist da. Also, leg den frommen Entscheider ab und ja, er kann. Und vertraue dem Hirten. Wenn ich Leitung brauche, kann ich Gott darum bitten. Aber dann nennt Jakobus in seinem Brief noch eine ganz wichtige Vorbedingung, damit wir Weisheit bekommen können. Das ist nun allerdings doch ein geistliches Prinzip, um das wir nicht herumkommen. Ich kann es euch nicht ersparen. Er schreibt nämlich, wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird. Merke, Scharfsein ist nichts für Feiglinge. Nachdem wir um Weisheit gebeten haben, müssen wir dann auch akzeptieren, was er uns gibt und mutig handeln. Auf das hin, was er uns gegeben hat, was immer er uns gibt. Wir können uns darauf verlassen, bitten wir um Weisheit, wir bekommen sie. Verlass dich drauf, er gibt dir so viel Weisheit, wie du brauchst, was deine Situation auch sei. Aber bitte erwarte dann keine feurige Schrift an der Wand, die das dann nochmal zusätzlich bestätigt, oder eine Gefühlswallung, die dich einfach vom Sessel haut. Das hat er nicht verheißen. Was er verheißen hat, ist, dass er uns Weisheit geben will. Vertrau ihm einfach. Vertrau ihm und geh deinen Weg auf die Weisheit hin, die Gott dir gegeben hat. Von Anfang an schon und dann auch auf deine Bitte hin. Zum Beispiel stellen wir uns vor, jemand, ein Papua, jemand, der keine Zivilisation kennt, kommt nach Frankfurt, steht vor dem Gebäude der Deutschen Bank. Und er weiß, ich muss da oben hin. Wie komme ich da oben hin? Er guckt sich genau die Fassade an. Er denkt sich, die ist ja total glatt. Da komme ich ja gar nicht hoch. Bäume klettert er. Dann geht er rein und da erzählt ihm jemand, drücken Sie einfach auf diesen Knopf hin, da bei der 15. Drücken Sie da einfach drauf, gehen Sie rein, Sie fahren nach oben. Der Papua denkt, so ein Quatsch. Das kann doch gar nicht sein. Aber dann drückt er auf den Knopf und er geht rein und er fährt in den 15. Stock. Unabhängig davon, was er fühlt. Er hat auf Glauben hin gehandelt. Viele beten, Gott gibt in aller Stille. Sie glauben aber nicht, dass er gegeben hat und sie handeln nicht. Oder sie suchen dann nach anderen Quellen der Weisheit und handeln dann danach. Das ist Zweifel. Das ist die Haltung des Zweifels. Diese Haltung macht das Leben instabil, wie eine Welle. Immer hin und her. Kann man kein Brett dran nageln an der Welle. Geht nicht. Es verhindert Gebetserhörung. Wir beten, er gibt. Wir glauben, dass wir bekommen und wir handeln. Das ist Glaube. Und so führt Gott. Also leg den frommen Entscheidungsstress ab. Und denke, ja, er kann und er wird. Vertrau dem Hirten und schließlich gib ihm die Seele. Gib ihm die Seele. Beim Navi ist es ganz einfach. Also das macht auch die Navi vom guten Hirten. Beim Navi gebe ich das Ziel ein. Beim guten Hirten nicht. Das funktioniert nicht. Er kennt den richtigen Weg und er kennt das Ziel. Beim Leben tut es der gute Hirte. Wir würden es gerne selber tun. Wir würden gerne selber das Ziel eingeben. Das Leben ihm ausliefern? Nee, bloß nicht. Wer weiß, wo wir da hinkommen. So bitten wir gern um Weisheit in Einzelfragen. So, wo wir einen Urlaub verbringen oder was für ein Auto wir kaufen sollen oder welche Waschmaschine. Aber diese Einzelfragen interessieren den guten Hirten nicht so sehr, wie die Gesamtarchitektur unseres Lebens. Stellt euch vor, ihr habt ein Problem mit eurem Esszimmer. Sieht nicht gut aus. 70er-Jahre-Stil, grässlich. Und dann sagt ihr zum Innenarchitekten, schauen Sie sich mal mein Esszimmer an. Da sieht es schlimm aus. Ich gebe Ihnen 15.000 Euro und was meinen Sie, Sie machen was draus? Legen Sie mal los. Aber der Innenarchitekt sagt, da gebe ich Ihnen recht, Ihr Esszimmer ist eine Katastrophe. Aber wussten Sie auch, dass es in Ihrem Dach durchregnet? Ihr ganzes Haus ist eine Katastrophe. Ich kann nicht das Esszimmer in Ordnung bringen, wenn ich nicht auch alles drumherum in Ordnung bringen kann. Überlassen Sie mir Ihr ganzes Haus und ich richte es Ihnen neu ein. Aber das mit dem Esszimmer, vergessen Sie es. Wenn wir Gott um Führung bitten, dann ist es, als ob er immer wieder auch sagt, überlass mir dein Leben. Auch mit den Vermeidungszonen. Überlass mir dein Leben, deine Seele. Das ist für ihn die Hauptsache. Einerseits wollen wir uns gern von Gott führen lassen, weil wir denken, er ist ja allwissend. Andererseits haben wir Angst davor, dass er unsere Sehnsüchte und Wünsche ignoriert oder irgendwas Schlimmes passiert. Wir halten unsere Seele fest, weil wir denken, wir können das am besten. Wir haben aber die Wahl. Entweder halten wir unsere Seele fest oder er erquickt sie. Wir können nicht beides haben. Habt ihr Probleme? Wünscht ihr euch eine Lösung? Manche eurer Probleme sind nur ein Symptom dafür, dass ihr eure Seele festhaltet. Dass ihr selber das Ziel eingegeben habt in den Navi oder eine Vermeidungszone. Dann bringt es nichts, die einzelnen Probleme zu lösen. Was hilft, ist die richtige Orientierung für das ganze Leben. Das verirrte Schaf hat viele Probleme. Es ist einsam, es ist durstig, es hat sich in den Dornen verheddert, es ist müde. Aber das eigentliche Problem ist, dass es nicht auf der rechten Straße ist. Der gute Hirte, der nimmt es und trägt es zurück zu den anderen Schafen. So erquickt er die Seele. Also, weil er der gute Hirte ist, will er meinem ganzen Leben die Richtung geben und mich nicht nur in Nebensächlichkeiten leiten. Leg den frommen Entscheidungsstress ab. Vertrau ihm, denn er kann. Gib ihm deine Seele, dass du den rechten Weg nicht verpasst. Aber nicht vergessen, die Hauptverantwortung für dein Leben darfst du ihm überlassen. Ich möchte, dass wir jetzt ein paar kurze Momente Stille miteinander haben. Und ich kenne eure Vermeidungszonen, ich weiß es total nicht, aber ihr kennt sie vielleicht. Ich möchte euch bitten, dass ihr diese Vermeidungszonen Gott hinhaltet und ihm einfach sagt, nimm diese Zone, nimm mein Leben, nimm meine Seele. Du kannst sie haben. Ich vertraue dir. Du kannst. Du bist mein guter Hirte. Lass uns jetzt still werden.